Mein Name ist Ulrich Liebenow und ich bin Betriebsdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks. Und da wir gerade den ARD-Vorsitz haben, bin ich derzeit auch der Vorsitzende der Produktions- und Technikkommission der ARD.
Herr Liebenow, am 29. März gegen Mitternacht werden wie viele Türme umgerüstet?
Also zunächst ist es so, es ist die Nacht vom 28.3. auf den 29.3. und es sind in Summe in Deutschland 71 Türme, die umgerüstet werden auf DVB-T 2HD und die Abschaltung wird also in den Nachtstunden erfolgen und dann am Vormittag wird man das DVB-T 2HD-Signal am 29.3. dann an diesen 71 Regionen, oder es sind ja nicht 71 Regionen, aber im Umfeld dieser 71 Türme dann empfangen können.
Und umschalten heißt tatsächlich, in dem Augenblick, wo das DVB-T2-Signal zu empfangen ist, ist das DVB-T-Signal nicht mehr zu sehen.
Das wird in der Großzahl dieser Regionen der Fall sein. Hintergrund ist, dass sowohl, wenn wir das DVB-T weiter betreiben würden, würden wir ja zusätzlich Frequenzen benötigen und die stehen nicht zur Verfügung. Es wird also im Großteil so sein. Es gibt einige Standorte im Norden, wo es dann noch einen kurzen nachlaufenden Simulcast geben wird, aber ansonsten wird an diesem Tag sowohl die private Programmverbreitung enden, als auch in diesen Ballungsräumen, die am 29.3. dort zum Gegenstand dieser Umschaltung da sind, wird es dann auch öffentlich-rechtliche Programme in DVB-T2 HD geben.
DVB-T2 trägt ja zusätzlich noch den Zusatz HD und wenn man ganz tiefer einsteigt, HEVC. Und wenn man dann noch HBBTV sehen will, hat man so einen Bandwurm an Fachbegriffen. Am einfachsten lässt sich sagen, wenn der 29. März erfolgreich war, dann gucken alle Leute im Prinzip über Antenne auch vergleichbar in der Qualität, wenn nicht sogar besser als Satellit oder im Kabel.
So ist das. Wir haben dort zum ersten Mal das Bildformat 1080p50, was wir ansonsten auf den anderen Verbreitungswegen noch nicht haben. Aber insbesondere haben wir natürlich dann auch die Chance, HD-Signale über die Terrestrik zu verbreiten, über DVB-T. DVB-T ist heute neben Resten im Kabel der einzige Weg, wo wir noch nicht auf HD senden können. Und insofern ist die Modernisierung der Terrestrik für uns auch verbunden mit der besseren Bildqualität HD. Und das ist natürlich für uns auch eine Motivation.
Der zweite Neuigkeitswert, kann man vielleicht sagen, ist, dass sich das Bouquet neu ordnet. Also das, was vorher mit DVB-T empfangbar war, heißt nicht automatisch, dass man dieselben Programme in derselben Anzahl nur noch schärfer sieht. Wie kann man sich am besten orientieren?
Also zunächst ist es so, das sind ja zwei Themen. Das ist der Umstieg auf DVB-T2, also neues System, der Nachfolger von DVB-T. Und dann verwenden wir das hochauflösende, effiziente Videokodierverfahren HEVC. Und das beide bietet uns die Möglichkeit, mehr Programme zu übertragen, als es bisher der Fall ist. Bisher war es so, dass im Allgemeinen 12 öffentlich-rechtliche Programme zu empfangen waren. Es werden in der Zukunft so, je nach Region ein bisschen unterschiedlich, um die 17 Programme sein und die werden dann auch noch alle in HD 1080p50 ausgestrahlt, also diesem Format, was man Full HD nennt und das ist eigentlich Mehrwert. Und was man braucht, ist dann ein Suchlauf, dass man diese Signale dann findet und dazu gibt es dann eben auch die private Plattform, die man dann zusätzlich auch empfangen kann.
Also 17 öffentlich-rechtliche Programme zuzüglich des Bouquets der Privatanbieter, das in der Anfangszeit unverschlüsselt gesendet werden soll, aber dann braucht man einen Code, um dann das verschlüsselte Signal freizuschalten. Das ist nicht in Ihrem Machtgebiet, aber man war sich von Anfang an einig, es geht nur mit den kommerziellen zusammen.
Die Erfahrung bei DVB-T zeigt, dass DVB-T überall dort erfolgreich war und ja zum Teil sehr hohe Anteile am Gesamtverbreitungsaufkommen hatte, wo die Programmanzahl hoch war, also wo öffentlich-rechtliche und private Programme zu empfangen waren. Das entspricht meines Erachtens auch der Nutzung der normalen Zuschauer und insofern ist natürlich eine Voraussetzung gewesen, dass man diesen Weg auch gemeinsam geht und deshalb haben wir uns am runden Tisch, also auch mit den privaten Veranstaltern, auf ein gemeinsames Umstellungsszenario geeinigt, dass die ein etwas anderes Geschäftsmodell haben als wir, ist deren Baustelle und da wäre es gut, wenn Sie sie danach mal befragen würden.
Jetzt aber nochmal zu dem eigentlichen Umstiegsszenario, weil Sie sagten, man startet einen Suchlauf, aber wenn man die alte Hardware hat, dann geht's natürlich nicht. Was empfehlen Sie?
Ja, also die Empfehlung ist, dass man sich vor dem 29.3., soweit man denn eben bisher DVB-T schaut, sich ein neues Gerät kauft. Da gibt es Vorschaltgeräte, also sogenannte Set-Top-Boxen, die man nutzen kann, die auch im relativ preisgünstigen Bereich schon anfangen. Ansonsten gibt es inzwischen auch eine große Anzahl von Fernsehern, die dieses DVB-T2-HD-Signal empfangen können. Und beides ist die Voraussetzung. Es schadet auch nichts, wenn man das früher kauft. Es wird ja auch noch weitere Umstellungsprozesse geben, wo also dann die Regionen, die jetzt in der ersten Phase noch nicht dabei sind, umgestellt werden. Und kauft man sich ein Gerät, was DVB-T 2HD kann, kann das auch immer DVB-T, sodass man also auch, wenn man sich das Gerät früher kauft, DVB-T schauen kann und dann nach der Umstellung dann DVB-T 2HD haben kann. Wichtig ist, dass man, wenn man nur bei DVB-T bleibt, dann sozusagen ab dem 29. auf diesem Verbreitungsweg eben kein Signal mehr empfangen wird.
Nach einer jüngsten Umfrage haben 84% der DVB-T-Nutzer Kenntnis von diesem Umschaltvorgang, aber der Rest, ich sag mal jetzt rund jeder Fünfte, ist da möglicherweise noch nicht richtig informiert. Was machen Sie, was kann man noch machen, um diese Nutzer auch darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Standard DVB-T endlich ist?
Also zunächst muss man bei den Zahlen etwas differenzieren. Diese 84% beziehen sich auf die Nutzer, die grundsätzlich DVB-T nutzen. Dabei sind also die Menschen dabei, die also am Erstgerät, also an dem sie täglich Fernsehen gucken, das nutzen, aber auch die, die in Zweit- und Drittnutzung irgendwo in der Laube so etwas zu stehen haben. Und da will ich vielleicht nochmal sagen, dass bei denen, die das als Hauptverbreitungsweg nutzen, 94% dieses Thema kennen. Und ich glaube, der Unterschied zwischen denen, die es auf dem Hauptverbreitungsweg nutzen und auf den Nebenverbreitungswegen erklärt sich. Denn wir kommunizieren über Laufbänder im Signal. Und ich glaube, man muss da schon sehr resistent sein, wenn man DVB-T guckt und dieses Laufband bisher noch nicht gesehen hat, was einen darauf hinweist, dass man diese Umstellung dort auch vor sich hat. Und ich glaube, dass die geringere Bekanntheit bei Zweit- und Drittnutzern schlichtweg damit liegt, dass man das Gerät vielleicht eine ganze Weile nicht genutzt hat. Also insofern ist die Bekanntheit sehr groß und wir werden weiterhin dort auch kommunikativ den Druck aufbauen. Wir hatten jetzt am 16.03. gerade einen Aktionstag, den wir auch mit allen Partnern am runden Tisch verabredet haben, wo wir über das Thema intensiv kommuniziert haben. Wir waren in der Tagesschau, wir waren in den Landesmagazinen, wir waren in Magazinsendungen, wir waren im Hörfunk, wir waren im Online-Bereich und haben darauf hingewiesen. Und insofern gehen wir davon aus, dass eigentlich jeder, der von dem Umstellung betroffen ist, auch im Vorfeld davon weiß. Die Schwierigkeit ist, dass wir eben im Gegensatz zu den Privaten nicht am 28. komplett DVB-T umschalten, sondern dass wir aufgrund der Frequenzverfügbarkeiten und auch der internationalen Koordinierung, die wir brauchen in diesem Bereich, eben in mehreren Stufen umschalten und so natürlich auch Regionen haben, die dann auf der Zeitschiene noch bis 2019 Empfang haben werden von DVB-T und dann erst umgestellt werden. Also insgesamt haben wir da so 4 Umstellungszeitpunkte.
Nun gibt es wie immer auch schwarze Schafe, die solch einen Systemwechsel auch ausnutzen für das eigene Geschäftsmodell. Man muss schon sagen, dass Vodafone einige Haushalte verunsichert hat mit amtlich aussehenden Briefen, wo man gesagt hat, ihr müsst jetzt zum Kabel wechseln. Wie ist zurzeit für Sie die Marktsituation? Wie gehen die Händler mit diesem Thema um und gibt es da noch Kommunikationsbedarf?
Gut, dass ein Technologiewechsel auch immer alle dann anspornt, sich vielleicht darum zu kümmern, wie die Menschen in Zukunft Fernsehen gucken, ist, glaube ich, eine Sache, die gut ist. Ich weiß auch, dass es in dem Zusammenhang Dinge gab, die ich nicht gut finden kann in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, dass insgesamt die Kommunikation gut läuft und deshalb die Menschen auch wissen, welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass nachdem das grüne Logo sich jetzt auch einigermaßen durchgesetzt hat, die Kommunikation und die Ansprache der Menschen in der Technikvielfalt, die heute den Kauf eines Gerätes auszeichnet, doch relativ einfach ist und dass das auch im Einzelhandel angekommen ist. Am Ende ist es ja auch für den Einzelhandel eine Herausforderung, diese Geräte alle rechtzeitig bereitzustellen, die dann abgerufen werden. Und insofern haben wir dort auch vom Zentralverband der Elektroindustrie ein ganz gutes Feedback zu dem Thema, was den Abverkauf von solchen Geräten betrifft.
Aber wir müssen noch mal sagen, es gibt eine Kleinigkeit, die müssen wir in der Kommunikation herausstellen, jetzt auch mit Ihnen im Gespräch. Das ist, wenn man tatsächlich den HBBTV-Mehrwert nutzen will. Das heißt also über den Red Button mit dem Anschluss ans Internet die Mediathek zum Beispiel abrufen will, des ARD-Programms unserer Wahl, dann muss man entweder gezielt nachfragen oder sich vorher informieren, weil das grüne Logo garantiert das nicht.
Nein, das ist schade. Wir als ARD hätten es sehr begrüßt, wenn in der Spezifikation für DVB-T 2HD HBBTV verpflichtend vorgeschrieben war. Es gab dann die Kommunikation, dass das insbesondere Boxen verteuert hätte. Deshalb haben wir da dann am Ende einem Kompromiss zugestimmt. Aber wir legen großen Wert darauf, dass man sich erkundigt. Beim Fernseher ist es meist so, dass HBBTV drin ist. Aber insbesondere bei der Box sollte man nachfragen, dass man das mit drin hat, um dann auch die nichtlinearen Inhalte, also den roten Knopf zu nutzen, um dann Mediatheken und andere Themen auch nutzen zu können.
Ist es Ihnen noch passiert, wie mir vor einigen Monaten, dass man Ihnen signalisiert hat, da gibt es auch Händler, die gerne noch alte DVB-T2-Boxen nicht mit HEVC verkaufen wollen? Also der Standard ist ja schon ein bisschen älter, ist ausgelabelt mit DVB-T2, aber mit H264 als Codec. Da ist es mir passiert in der Tat, dass mir ein Händler gesagt hat, damit kann man die Öffentlich-Rechtlichen gucken, aber nicht die Privaten. Natürlich eine blanke Falschaussage, aber so eine Irritation, sind die Ihnen zu Ohren gekommen? War das ein Einzelfall?
Also zunächst mal ist das richtig, was Sie sagen, das war eine Fehlinformation und das Problem kommt halt darüber, wie Sie es auch beschreiben, dass es DVB-T2 schon eine Weile gibt, das ist ja auch in anderen Ländern mit MPEG im Einsatz und insofern sind auch viele Geräte produziert worden, die DVB-T2 haben, aber die eben diese Möglichkeit HEVC eben nicht haben. Ich weiß jetzt nicht, wann Sie diese Erfahrung gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch zu einem Zeitpunkt war, wo auch die Kommunikation im Handel noch nicht so deutlich vorlag, wie das Ganze aussieht. Und wir haben das jetzt intensiviert. Also mir persönlich ist das nicht passiert. Und insofern glaube ich, dass inzwischen auch die Ansprache da deutlich besser ist. Und wenn ich die Zahlen höre, die der Zentralverband der Elektroindustrie jetzt verkündet hat, dann sind doch große Anteile inzwischen auch verkauft worden, die für DVB-T2 HD genutzt werden können. Und insofern kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der Handel nur seine Altgeräte da unters Volk bringt.